Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Der Immobilienmarkt in Dubai ist für viele Investoren, private oder institutionelle, ein, sagen wir mal, Sehnsuchtsziel. Das liegt wohl am Wetter, am Leben, aber auch daran, dass es verschiedene Steuerarten dort nicht gibt, wie etwa Grundsteuer oder Kapitalertragssteuer auf Immobilien. Jetzt hat der Krieg mit dem Iran ein etwas anderes Licht auf die Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate geworfen. Heute haben wir den 23. März 2026. In den letzten Tagen gab es vermehrt Drohungen gerade gegen die Emirate. Das kann den Immobilienmarkt dort nicht kalt lassen und das tut es auch nicht. Das meint jedenfalls Jonathan Rey. Er ist seit einigen Jahren in Dubai Immobilienmakler und er sagt,
Manchen Gegenden sehe ich auf jeden Fall auch Preisrückgänge. Man merkt schon, dass weniger Investoren in den Markt reinkommen. Und ich glaube, dass es grundsätzlich auch was Gutes für den Markt bedeuten kann, weil wie sich die Preise die letzten Jahre in vielen Gegenden auch in Dubai entwickelt haben, habe ich auch immer mit so einer bisschen kritischen deutschen Brille draufgeschaut.
Wie sah der Immobilienmarkt vor dem Krieg aus? Was hat sich geändert? Vieles erscheint, das möchte ich vorwegschicken, rosig. Und es geht auch nicht darum, diesen Markt jetzt totzureden. Aber es gibt auch nichts zu beschönigen, etwa im Wohnsegment.
Und zwar sehe ich schon ein gewisses Überangebot in Dubai.
Kommen wir zu den Shownotes, liebe Limo-Fans. Da gibt es den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Es gibt dort die Social-Media-Kontakte meines Limo-Gasts. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Part of the deal war übrigens, dass wir die Politik in unserem Gespräch weitestgehend außen vor lassen. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
KI in der Immobilienverwaltung. Von der Vision zur gelebten Praxis. Der Haufe Copilot RE bringt Einfachheit in Ihre Verwaltungsaufgaben. Ob kurzer Faktencheck oder tiefgründige Recherche, der Copilot RE begleitet Immobilienverwaltungen als digitaler KI-Assistent. Er unterstützt bei der Erstellung von Verträgen, Anschreiben, Beschlussvorlagen oder Protokollen. Der Copilot RE basiert auf unserer rechtlich geprüften Fachdatenbank. Datenschutz garantiert. Entdecken Sie unseren KI-Assistenten Haufe Copilot RE unter shop.haufe.de/copilot-re. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Ja, Jonathan, ganz herzliche Grüße nach Dubai. Ich glaube, du bist mein weitester Gast. Du kanntest Limo schon. Wo hast du es denn kennengelernt?
Habe ich es kennengelernt? Ich habe unter anderem dich auch schon länger, Dirk, bei LinkedIn verfolgt. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und habe generell immer mal wieder reingehört und auch gemerkt, dass ihr echt spannenden Content macht im Immobilienbereich. Und jetzt darf ich hier heute auch dabei sein.
Also ich sage mal so, es ist ja auch Selbstzweck, ja. Es ist ja nicht nur du kriegst was dafür, sondern wir kriegen ja auch was dafür. Vielleicht mal drei Takte über dich. Du hast mir erzählt, dass du auf einer Hochzeitsreise bist und dann habe ich immer gedacht, ich habe es falsch verstanden. Ich dachte, du wärst in Dubai auf Hochzeitsreise und wärst da jetzt gestrandet, aber es ist genau andersrum. Du lebst in Dubai und du warst auf Hochzeitsreise in Deutschland, stimmt das?
Das stimmt, ja. Also ich lebe so ein bisschen außerhalb von Dubai, ein bisschen nördlich von Dubai, circa vielleicht 45 Minuten so von Downtown Dubai entfernt. Und genau, wir waren auf Hochzeitreise in Deutschland, beziehungsweise auch in Paris, in Frankreich. Und ja, dann hat sich die Situation hier so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, wie man es vielleicht in den Nachrichten auch gesehen hat. Mhm. Und genau.
Ihr seid trotzdem nach Dubai zurückgefahren.
So ist es. Also wir waren dann bei Emirates am Frankfurter Flughafen, am Schalter. Das waren, glaube ich, Mittwoch Anfang März. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Tag das war. Und dann waren wir am Schalter bei Emirates, haben gesagt, ja, wir würden gerne zurückfliegen von Frankfurt nach Dubai. Wussten da nicht, ob überhaupt Flüge gehen zu der Zeit. Mhm. Und weil wir eben hier als Einwohner gemeldet sind, durften wir da mitfliegen. Aber der Flieger war auch, da waren vielleicht im gesamten Flugzeug vielleicht 20, 30 Leute. Also es war eher so ein bisschen so ein Geisterflieger.
Aber du hattest kein mulmiges Gefühl, jetzt da zurückzukommen?
Nee, ich hatte kein mulmiges Gefühl. Anfangs schon. Also als ich am Anfang die Situation, als ich das entwickelt hatte, habe ich gedacht, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, wieder zurückzufliegen. Mhm. Aber als ich dann gesehen habe, was diese Flugroute war, das war dann über Ägypten und über Saudi-Arabien, es war so hintenrum, eben nicht direkt wie sonst über die Türkei und über Syrien und auch sozusagen das Meer, was ja vor dem Iran liegt, sondern über die Landseite sind wir gekommen. Das hat dann auch eine Stunde länger gedauert als sonst der Flug. Mhm. Aber es war letztendlich sicher.
Wie und wann bist du denn überhaupt in Dubai gelandet? Wann hast du dich dafür entschieden, das deutsche Vaterland zu verlassen mit dem Ziel in die Emirate?
Ich war früher schon anderthalb Jahre in den USA, in Florida unterwegs.
Als Makler auch?
Nee, nicht als Makler, als Fußballer. Mhm. Wollte ursprünglich Fußballprofi werden. Also ganz anderem Gebiet unterwegs. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der Sport einem auch viele Learnings vielleicht mitgibt, die man dann auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Maklerbusiness, braucht. Also deswegen bin ich da sehr dankbar für die Erfahrung. Aber nee, ich bin jetzt in den VAE seit mehr als vier Jahren. Ende 2021, Anfang 2022 ausgewandert, genau.
Mhm. Motivation, weil du denkst, da kann ich jetzt einfach, ich sag mal ganz platt, ich kann da gut Geld verdienen und es ist ein spannendes Land. Es ist ein Auswandern, ja, ich gehe davon aus, dass du da, ich weiß ja, du hast ja auch gesagt, du lebst dort. Das heißt, du machst da nicht nur Geschäfte und kommst dann wieder zurück nach Deutschland, sondern du machst Geschäfte und bleibst dann da. Das war ja wirklich ein bewusster Entschluss. Also ich stelle mir das nicht so ganz leicht vor, oder?
Das stimmt, Dirk. Weil ich halt eben davor auch schon anderthalb Jahre in den USA war, ist es mir der Schritt jetzt nicht so schwer gefallen. Mhm. Ich gedacht habe, okay, hat viele Parallelen hier zu den USA. Also ich sehe sehr viele Parallelen zu, wie Business gemacht wird, wie die Menschen drauf sind. Auch generell in den Malls sind sehr viele amerikanische Geschäfte, amerikanische Restaurants. Und genau, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen wie man hat eigentlich die Vorteile von Amerika, ohne vielleicht die Nachteile, hatte ich so das Gefühl. Ja, die Nachteile waren immer so der Sicherheitsaspekt auch. Mhm. Also ich war in Florida zum Beispiel einmal am Busbahnhof. Ja, das war jetzt nicht so die allerbeste Erfahrung da.
Mhm. Also wir haben im Vorgespräch ja gesagt, dass wir jetzt nicht großartig über Politik reden würden. Ich halte mich jetzt auch dran, wenngleich ich mir so aus der deutschen Brille ja durchaus den ein oder anderen Nachteil vorstellen kann. Aber lassen wir das einfach mal dabei. Lass uns mal auf dein berufliches Leben schauen.
Sehr gerne.
Wie kann man sich das vorstellen? Hast du ein eigenes Büro? Arbeitest du in Coworking Spaces? Arbeitest du mit Kollegen zusammen? Macht ihr Multilisting? Bist du eher allein auf weiter Flur?
Also ich bin alleine unterwegs, habe also meine eigene Makleragentur aufgemacht vor knapp zwei Jahren, weil ich ursprünglich hatte ich mich auch bei anderen Makleragenturen beworben. War ja alles nicht so meins, weil ich bin nicht so der klassische vielleicht Anzugsträger-Makler. Mhm. Also und vor allem auch niemand, der gerne mit viel Druck irgendwie verkauft. Da habe ich sehr viel das Gefühl, dass es sehr so ein Pressure-Sales war, also von wegen, ja, Jonathan, wir wollen dich hier einstellen, weil du sprichst Deutsch, dann kannst du für uns den deutschen Markt aufbauen und verkaufst den Kunden mal irgendwelche Immobilien mit die unter Druck zu setzen. Und nee, da habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe hier so eine Art kleines Büro, das ist in so einem Coworking Space, so ein bisschen so einen abgetrennten Raum, wo ich arbeite. Und ich mache sehr viel eben Marketing für mich selber über Social Media. Da kommen auch die meisten meiner Kundenanfragen rein, weil ich auch kein großartiges Netzwerk oder so aus Deutschland mitbringe und das Ganze sozusagen von Grund aufbaue. Und genau, sonst arbeite ich viel mit auch Freelancern zusammen, die mich unterstützen, was das Social Media Thema angeht. Mhm. Aber sonst bin ich alleine unterwegs, Einzelkämpfer.
Im Luxussegment oder vermittelst du auch den klassischen Wohnraum? Machst du alles?
Ich habe mich hier vor allem spezialisiert auf das Thema Ferienimmobilien. Mhm. Ja, das heißt, das kann sowohl im Luxussegment sein, also ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr einen deutschen Käufer eine Immobilie verkauft für 1,5 Millionen Euro, aber auch an ein älteres Ehepaar eine Immobilie für 150.000 Euro. Mhm. Also das hat eine sehr große Spanne. Mhm. Aber es geht weniger darum, hierhin auszuwandern, um hier zu leben, sondern es geht eher darum, das als Ferienimmobilie über zum Beispiel Airbnb, Booking.com zu vermieten und dann über die Wintermonate selber in der Immobilie zu wohnen. So, das ist so die, worauf ich mich eigentlich spezialisiert habe, ja.
Wie kann man sich denn den Umgang mit staatlichen Behörden in Dubai vorstellen? Wie unterscheidet der sich von Behörden in Deutschland? Es kann ja alles nur besser sein, oder?
Das stimmt. Also hier ist sehr viel sehr digitalisiert. Trotzdem kann man von den Behörden auch keine Wunder erwarten. So. Also trotzdem gibt es manchmal gewisse Genehmigungen, die vielleicht auch länger dauern. Aber wo ich sehr positive Erfahrungen gemacht habe, sind zum Beispiel hier mit der Tourismusbehörde. Mhm. Das heißt also, wenn man dann eine Immobilie hat und die als Ferienimmobilie vermieten möchte, braucht man eine Erlaubnis, eine Permit von der Tourismusbehörde. Und die sind wirklich sehr, sehr schnell, sehr hilfsbereit und wissen auch, worauf es drauf ankommt. Also als Airbnb-Host, was man, die wissen genau, okay, was man da vielleicht an Dokumenten auch mit denen teilen kann. Die Kommunikation geht da recht schnell per E-Mail. Genau. Also das habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht und auch mit den Baubehörden das Gleiche. Ja.
Hast du ein Netzwerk von Kolleginnen? Spielt ihr euch auch manchmal Immobilien zu?
Ich habe jetzt auch immer mehr ein Netzwerk von auch anderen Maklern, mit denen ich zusammenarbeite. Es gibt ja auch immer mehr deutschsprachige Makler, die hier im Markt tätig sind. Genau, aber auch Makler von anderen Ländern, also zum Beispiel aus England, sehr viele.
Okay. Kennst du zufällig Jörg Schofer?
Jörg Schofer, glaube ich, schon mal gehört den Namen.
Es ist ein Makler, der gerade der FAZ ein großes Interview gegeben hat zum Thema Situation, wie man es dort erlebt in Dubai.
Das ist eine komische Situation, glaube ich, für alle hier, weil es schon über einem wie so eine dunkle Wolke schon auch schwebt, das gesamte Thema. Ob es einen in seinem alltäglichen Leben einschränkt, ist nochmal was anderes. Mhm. Also ich probiere einfach weiterhin meinen Routinen nachzugehen. Ich war weiterhin ins Office und arbeite normal weiter. Mhm. Tagsüber kriegt man auch davon wirklich fast gar nichts mit. Letzte Woche gab es ein, zwei Nächte, wo man schon dann auch aufs Handy so einen Alarm bekommen hat, von wegen bleibt jetzt lieber drin. Und dann kam aber auch nach 15 Minuten schon die Entwarnung. Genau, aber das waren so die einzigen Vorfälle, was ich jetzt hier bei uns erlebt habe. Mhm. Aber sonst, es kam jetzt vielleicht letzte Woche, würde ich sagen, vielleicht dreimal, also zweimal tagsüber und einmal nachts kam so ein Alarm aufs Handy, von wegen, okay, bleibt jetzt lieber drin.
Aber ist es drinnen denn wirklich sicherer als draußen? Weil Schutzräume habt ihr ja, also wahrscheinlich nicht, also ich wüsste zumindest nicht, dass ihr das, ich habe davon noch nicht gelesen.
Nee, also es kommt auch immer drauf an, wie man selber mit der Situation umgeht. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein paar Leute auch bei uns im Gebäude gesehen, die dann eben ins Parkhaus gegangen sind und dort dann eben sozusagen verweilt haben, bis dann die Entwarnung kam. Mhm. Für mich, ich bin einfach bei uns im Apartment geblieben. Weil ich habe auch das Gefühl, ohne zu politisch zu werden, dass der Iran halt auch sehr viel psychologische Kriegsführung führt. Ja, und zum Beispiel dann Einwohner von gewissen Wohngebieten in Dubai auffordert, zu evakuieren. Der Iran jetzt ein, zweimal gemacht, zum Beispiel eine Villen-Community in Dubai, Arabian Ranches, wo auch viele deutschsprachige Auswanderer leben. Ich kenne auch einige, die dort wohnen. Und dann kam vom Iran so jetzt evakuieren. So, und am Ende kam dann gar nichts. Aber da habe ich gemerkt, dass der Konflikt vor allem psychologisch viel mit den Menschen macht. Und das ist das, was mich so ein bisschen auch manchmal nachdenklich macht, wenn ich auch sehe, vor allem, wie das manche Leute wirklich sehr beschäftigt und wie sich das auch auf die mentale Gesundheit von einigen auswirkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dafür was zu tun. Ja.
Wie laufen denn deine Geschäfte seit Kriegsbeginn? Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht besonders groß laufen, oder doch?
Das ist natürlich eine andere Situation als davor. Also ich kriege jetzt eher andere Anfragen von Leuten, die zum Beispiel nach so Deals suchen unter Marktwert, die jetzt von dieser Krise profitieren wollen. Das ist jetzt sehr vermehrt geworden. Und halt auch Leute, die sagen, okay, ich möchte irgendwie, ich glaube, also ich möchte eher was Sichereres haben. Also zum Beispiel irgendwie jetzt ein Ehepaar aus Mannheim, die eine Doppelhaushälfte hier suchen als so Ferienimmobilie, die aber die Immobilie weiterhin kaufen wollen, trotz des Konflikts. aber eben sagen, okay, sie wollen eine Doppelhaushälfte in einer sehr sicheren Gated Community von einem guten Bauträger. Genau, das ist vielleicht jetzt anders als die Investoren, die davor jetzt klassisch irgendwelche Apartments gekauft haben.
Wie sieht es denn aus mit den Bewertungen, soweit du das jetzt beurteilen kannst? Sinken jetzt tatsächlich schon Immobilienpreise oder ist das überhaupt nicht der Fall?
Interessant zu beobachten, dass vor allem auf dem Aktienmarkt die Immobilien, also die Bauentwickler ziemlich abgestraft wurden. Mhm. Die großen Bauentwickler hier in den VAE, also zum Beispiel Emaar, die sind ja auch größte Bauträger der Welt außerhalb Chinas, soweit ich weiß, die hier sehr, sehr viel gebaut haben. Ich glaube, deren Aktie ist um über 40% zurückgegangen. Ist jetzt letzte Woche wieder, hat sich wieder relativ erholt. Ist gleich wieder 20% gestiegen. Aber das zeigt schon, dass der Aktienmarkt ist immer ein Stück weit schneller als der Immobilienmarkt. Da sieht man so, welche Auswirkungen schneller. Im Immobilienmarkt sieht man, dass die Transaktionen zurückgehen. Also die Anzahl der Transaktionen pro Tag waren davor in Dubai mehr als jetzt. Also ich glaube, davor hatten wir Transaktionstage von, glaube ich, 800 Transaktionen am Tag bis 1000. Jetzt sind wir eher bei so vielleicht 400 bis 600 Transaktionen am Tag. Mhm. Oder auch von einem großen Bauträger habe ich gehört, dass die davor 200 Millionen Dirham am Tag umgesetzt haben, also circa 50 Millionen an Immobilien verkauft haben. Jetzt aktuell verkaufen die eher 60 bis 80 Millionen Dirham, also das heißt 15 bis 20 Millionen. Ja, also man merkt schon, dass weniger Investoren in den Markt reinkommen. Und ich glaube, dass es grundsätzlich auch was Gutes für den Markt bedeuten kann, weil wie sich die Preise die letzten Jahre in vielen Gegenden auch in Dubai entwickelt haben, habe ich auch immer mit so einer bisschen kritischen deutschen Brille draufgeschaut, weil ich mir gedacht habe, wer soll dort am Ende mal wohnen? Mhm. So, und dann wurde immer gesagt, ja, du kannst es dein Apartment wieder mit einem Profit weiterverkaufen und musst einfach nur ein Jahr warten, dann hat sich dein Apartment schon im Wert verdoppelt. Und ich habe das immer sehr kritisch gesehen, weil ich mir gedacht habe, eine Immobilie ist keine Kryptowährung. Mhm. Also, dass sich eine Immobilie in einem Jahr im Wert verdoppelt, das ist nicht realistisch. Und ich glaube, das ist jetzt sehr gut für den Markt, dass da eine gewisse, ja, vielleicht auch Korrektur stattfindet von eben genau diesen Immobilien und genau diesen Projekten, die eben sehr überteuert auch verkauft wurden.
Also du siehst schon eine gewisse Preissenkung in manchen Bereichen?
Ich sehe es auf jeden Fall. Manchen Gegenden sehe ich auf jeden Fall auch Preisrückgänge. Es kommt immer auf die Gegenden an. Mhm. Also die Gegenden, die zum Beispiel mehr raus in die Wüste sind, da sehe ich mehr Rückgänge als jetzt bei den Gegenden, die jetzt vielleicht eher am Wasser sind. Genau, also.
Also ich habe in dem Interview mit Jörg Schofer gelernt, dass es eben auch riesige Wohnviertel gibt, die im Landesinneren entstehen. So war zumindest die Frage an ihn, ob da auch ein Überangebot droht im Bereich Wohnen. Schofer hat das verneint, wahrscheinlich wirst du es auch verneinen.
Sehe ich ein bisschen anders, Dirk.
Okay.
Und zwar sehe ich schon ein gewisses Überangebot in Dubai. Also ich habe das Gefühl, dass die letzten Jahre in vielen Gegenden in Dubai zu viel gebaut wurde. So. Und vor allem auch zu viele Apartments gebaut wurden. Ja, also das heißt, es gibt zum Beispiel eine Gegend, die ich sehr kritisch sehe, die heißt JVC, Jumeirah Village Circle. Da haben auch teilweise auch deutsche Makler Projekte gelauncht und verkauft. Das ist eine Apartment-Community, die ist relativ weit draußen, also circa 30 Minuten von wirklich zum Beispiel Dubai Marina oder auch von Downtown entfernt. Und ich glaube, alleine dort werden jetzt die nächsten Jahre über 100.000 Apartments fertig.
Wahnsinn.
In einer Community.
Glaubst du, dass diese Angriffe jetzt den Ruf der Golfstaaten als stabile Standorte für Investoren und für Touristen ein Stück weit untergraben? Oder bist du im Moment noch da voller Optimismus und sagst, okay, das wird jetzt bald vorbei sein?
Ich glaube, da gibt es zwei Extreme, die ich sehe dir. Zum einen die Extreme auch vor allem von den Influencern, die sagen, ja, hier ist alles perfekt so. Mhm. Und die dann auch so ist es nicht. Mhm. Also das ist einfach nicht der Fall. Es ist nicht so wie davor. Es hat sich schon was verändert. So. Mhm. Und dann gibt's halt auch die Kommentare, die ich teilweise bei Social Media bekomme, von wegen, jetzt sind die VAE, jetzt ist Dubai komplett am Ende, niemand wird dort mehr investieren. Ich sehe es eher in der Mitte. Mhm. Ich glaube schon, dass sich das kurz- bis mittelfristig negativ auswirken wird auf den Tourismus und auch negativ auf den Immobilienmarkt, bin ich mir sicher. Was ich letzte Woche gesehen hatte, ein Interview von dem CEO von der Accor-Gruppe, Accor ist so der größte Hotelbetreibergruppe der Welt aus Frankreich, der eben bei CNN ein Interview geführt hat und gesagt hat, dass er glaubt, dass in Dubai der Tourismus innerhalb der nächsten 6 Monate wieder back to normal sein wird. Mhm. Ja, der Status als so Schweiz des Mittleren Ostens, so habe ich die VAE auch oft gesehen, der ist jetzt erstmal schon verloren gegangen, 100%. Und es wird auch eine Zeit brauchen, dieses Vertrauen in den Markt wiederherzustellen. Ich weiß aber auch, und was ich auch das Gefühl habe von der Regierung zum Beispiel, dass der Plan sehr langfristig ist. Also in Dubai gibt es eine Vision 2040, in Abu Dhabi das Gleiche. Das bedeutet, die Regierung denkt sehr langfristig und weiß, okay, wenn es jetzt mal ein Jahr, auch vielleicht 2 Jahre nicht so gut läuft, wir haben genug Kapital, um wirklich unsere Vision langfristig umzusetzen. Auch ich beschäftige mich auch viel auch mit Marketing. Es gibt im Marketing dieses Learning auch, dass es braucht Jahre, eine Marke, eine Brand aufzubauen und es braucht Sekunden, um sie zu zerstören. Und so sehe ich das eben auch beim Marketing von der Stadt Dubai oder auch generell von den VAE. Ja, aber dann braucht es halt auch wieder eine gewisse Zeit, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Also,
sag mal, ja, das ist sehr, sehr spannend. Lass mich noch mal ganz kurz, weil das interessiert mich noch mal, also was jetzt die Eigentumsrechte betrifft. Es gibt ja dann anscheinend keine Grundsteuer und keine Kapitalertragssteuer.
Ja.
Dieser Markt ist ja dann hochinteressant für Investoren. Auf der anderen Seite ist von der Volatilität zu lesen, also sehr viel Spekulation und immer wieder rauf und runter.
Also das ist, genau wie du es angesprochen hast, Dirk, so dass es man hier als Ausländer 100% Eigentumsrecht hat in gewissen Gegenden, den sogenannten Freehold-Gegenden, und dass man dann eben so eine Eigentumsurkunde bekommt, so eine Art Title Deed, da eben feststeht, dass man 100% Eigentümer dieser Immobilie ist. Genau, man hat keinerlei Kapitalertragssteuer, man hat keinerlei Steuern auf Mieteinnahmen. Wichtig zu erwähnen ist, wenn man weiterhin in Deutschland gemeldet ist, gilt es als sozusagen Welteinkommen, dann ist man natürlich weiterhin auch in Deutschland steuerpflichtig. Mhm. So ist es wichtig, das dazu zu sagen. Man hat hier die Möglichkeit, wenn man eine Immobilie erwirbt, die mehr als 500.000 Euro wert ist, eine Art Golden Visum zu bekommen. Das heißt 10 Jahre Aufenthaltsrecht hier, und es ist wie eine Art zweiter Pass. Der Markt ist anders als in Deutschland, 100%.
Und transparent? Würdest du sagen, er ist transparent? Transparenter als in Deutschland?
Ja, also es gibt vom Dubai Land Department die Zahlen, die sie rausgeben. Da gibt es auch eine Plattform, DXB Interact. Da kann man alle Immobilientransaktionen nachverfolgen. Mhm. Also da sieht man dann auch, wie zum Beispiel dieses Transaktionsvolumen jetzt aktuell rückgängig war, oder wie auch bis in die einzelnen Communities kann man diese Zahlen sehen. Sieht man alle Transaktionen auch. Also es ist sehr transparent. Genau, aber es ist ein anderer Markt als in Deutschland. Ich glaube auch kann auch erstmal ein sehr undurchsichtiger Markt sein, einfach weil du hast sehr viele verschiedene Bauträger. Ja, du hast sehr viele verschiedene Strategien, die man verfolgen kann, und natürlich auch sehr viele verschiedene Makler, die unterschiedliche Ratschläge geben. Ja, ich sage immer, wenn du hier 10 Makler fragst, wo du investieren sollst, kriegst du 10 verschiedene Antworten.
Ja, klar.
Und das ist natürlich sehr undurchsichtig, und deswegen ist mir zum Beispiel mal wichtig, erstmal mit dem Kunden zu sprechen, mit der Kundin zu sprechen und zu verstehen, was ist wirklich deren langfristiges Ziel. Weil der Markt ist grundsätzlich ja sehr, sehr schnell wachsend. Projekte werden hier sehr schnell umgesetzt. Mhm. Also ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell hier gebaut wird. Einfach auch deshalb, weil hier tags und nachts gebaut wird.
Gibt es denn sowas wie Nachhaltigkeit, Jonathan? Grüne Architektur oder sind das Fremdworte?
Es gibt jetzt vereinzelt Bauträger, die darauf auch mehr Wert legen wollen. Mhm. Also das ist dann oft zum Beispiel mit den großen Hotelketten zusammen. Also wenn jetzt zum Beispiel hier Marriott oder so ein Hotel hinbaut, wo man dann eben auch ein Apartment drin erwerben kann, dann legen die darauf auch mehr Wert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eher von europäischen Firmen und amerikanischen Firmen kommt, als jetzt hier von lokalen Firmen.
Ja. Interessant.
Ein Trend, den ich zum Beispiel sehe, ist viel der Trend Wellness und Fitness.
Okay.
Also das ist so ein Trend, wo gerade sehr viele Bauträger Wert drauf legen, auf das Thema Gesundheit, Health. Mhm. Also viel die Projekte so aufbauen, dass eben darauf, dass jedes Projekt hier zum Beispiel hat ein Gym, ein Swimmingpool, viel jetzt auch mit Yoga, Studios mit dabei, Pilates. Also das ist ein Trend, den ich sehe. Nachhaltigkeit sehe ich vor allem von den amerikanischen Hotelmarken oder auch von europäischen Marken, die eben sagen, okay, wir wollen auch Nachhaltigkeitsaspekte haben. Zum Beispiel gibt es ja auch in Dubai den größten Solarpark der Welt.
Mhm. Okay.
Also das heißt, Solarenergie wird hier auf jeden Fall ein wichtiges Thema werden. Viele Projekte haben auch E-Ladestationen für E-Autos. Also das nehme ich schon vermehrt wahr. Ich sehe auch mehr E-Autos hier als vielleicht noch vor 2-3 Jahren.
Also du hast jetzt das Kunststück vollbracht, Jonathan, den Markt durchaus sehr positiv darzustellen und doch deine Bedenken auch zu äußern. Und das finde ich ziemlich glaubhaft. Sag mal, wenn wir beenden unseren Podcast immer mit der legendären Limo-Frage. Wenn wir dir eine Limo ausgeben würden, mit wem würdest du sie trinken?
Ich glaube, eine Persönlichkeit, die ich sehr faszinierend finde, auch weil ich früher eben viel auch in USA unterwegs war, ist so John D. Rockefeller.
Okay.
Also ich glaube, mit dem würde ich gerne mal eine Limo trinken. Mhm. Ich glaube, es ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit und kann einem auch sehr viel, hat einfach aus einer anderen Zeit, auf jeden Fall. Aber ich glaube, viele Prinzipien oder wie er das Leben gesehen hat, finde ich sehr beeindruckend. Ja, ich glaube, er wär ein Mensch aus den USA vielleicht, aus Deutschland. Das Deutschland ist schwierig.
Nee, Moment mal, jetzt ist Schluss. Nee, der USA reicht. Wir so viel USA Geld haben reicht. Wir nicht.
Okay, es muss nicht jemand aus Deutschland sein.
Nein, es muss nicht jemand aus Deutschland sein. Also und so viel Geld für zwei Limos haben wir nicht. Also wir sind ja auch ein bisschen sparsam. Ja. Ich hoffe, dass du gut da rauskommst, dass Dubai sich weiterentwickelt und nicht großartig zerstört wird.
Vielen Dank.
Und wünsche dir eine sehr gute Zeit bei deinen beruflichen Tätigkeiten. Und hoffe nicht, dass du aufgrund des Krieges vorzeitig wieder nach Deutschland zurück musst.
Vielen, vielen lieben Dank dir, Dirk. Ich bin hier sehr, sehr positiv gestimmt. Ich habe unter anderem heute meine erste eigene Immobilie hier gekauft. Das heißt also, ich bin jetzt hier auch noch mal mehr investiert.
Super.
Und möchte ich auch langfristig bleiben. Und genau, danke dir sehr, dass ich hier dabei sein durfte.
Ja, alles Gute. Tschüss, Jonathan. Ciao.
Danke dir. Ciao, Dirk.
Ja, liebe Limo-Fans, wollt ihr nach Dubai? Dann wartet vielleicht noch ein Momentchen, es sei denn, ihr seid heiß auf besonders günstige Angebote. Die mag es zurzeit durchaus geben. Hoffen wir, dass sich der Krieg nicht weiter ausweitet. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.